Ja, and you shall receive power oder Gottes Geist in dir. Für mich ein absolutes Privileg, heute Morgen hier sein zu dürfen und euch mit hineinzunehmen, wieder in ein Stück in Gottes Wort, in Gottes Wahrheit hinein. Und heute geht's um das, was wir vor einer Woche gefeiert haben. Vor einer Woche haben wir Pfingsten gefeiert und in das, was da geschehen ist, möchte ich euch mit hineinnehmen. Und Pfingsten, das ist so das dritte große Ereignis Gottes mit seinen Menschen. So das erste große Ereignis, das Weihnachten. Gott wird Mensch. Das zweite große Ereignis, das Ostern. Jesus stirbt für unsere Schuld, sodass wir Leben haben können und Beziehung zu ihm. Und dann eben dieses dritte große Ereignis Gottes mit den Menschen, Pfingsten. Ja, und worum es jetzt im Pfingsten geht, was wir da feiern, auch was das mit mir und mit dir ganz persönlich zu tun hat, darum soll es heute in der Predigt gehen. Und da hinein möchte ich euch mitnehmen. Ja, worum geht's um Pfingsten? Ich bin ein Beobachter. Ich beobachte viele Dinge, wenn ich in Gottes Wort unterwegs bin. Das Erste, ich beobachte. Was kann ich entdecken? Und so auch hier, das Erste, was ich zu diesem Thema beobachtet habe, steht in Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Und da steht, und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Und dann Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Kurz zum Kontext, zur Situation, wann sagt Jesus diese Worte? Jesus ist von den Toten auferstanden. Er lehrt seine Jünger 40 Tage lang über Reich Gottes und dann kommt es zu diesen Zusammenkunft, zu der letzten, und er sagt ihnen diese Worte. Bleibt in Jerusalem, verlasst das nicht. Wartet auf die Verheißung des Vaters. Und diese Verheißung des Vaters, wie die aussieht, ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Und die Frage ist natürlich, wozu? Also wozu soll ich Gottes Geist denn empfangen? Warum sollen sie in Jerusalem bleiben, so lange, bis sie Gottes Geist empfangen haben und es nicht verlassen? Die Antwort drauf steht Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und der Schlüsselvers für mich an dieser Stelle ist das hier. Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Bedeutet, indem die Jünger Heiligen Geist empfangen, empfangen sie auch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder wie es in der englischen Bibel bei mir übersetzt wird, da steht, but you shall receive power. Sollst Macht, sollst Kraft bekommen. Und dann, wozu das Ganze? Und da steht in einem Vers drin, Vers 8 weiter. Und ihr werdet meine Zeugen sein, steht da. In Jerusalem, in Judäa, unser Maria bis an die Enden der Erde. Und das ist so die erste Befähigung, die ich wahrnehme von Gottes Geist, von seiner Kraft in mir. Ich werde Zeuge sein. Ich kann Zeuge sein. Zeuge für das, wer Jesus ist. Zeuge für das, was Jesus getan hat. Und ich kann auch wahrnehmen, wenn ich das nicht habe, kann ich das nicht sein. Wenn ich Gottes Geist nicht habe, kann ich nicht Zeuge sein. Und deswegen sollen sie in Jerusalem bleiben, bis sie ausgerüstet werden mit dieser Kraft, mit dieser Macht, mit dieser Stärke. Und Jesus weiß, wie wichtig das ist, Gottes Geist in sich zu haben, weil das hat er selber erlebt. Lässt sich beobachten? Markus 1, Verse 9 bis 11. Ich lese vor. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus zu Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich gefallen. Und was ich hier wahrnehmen kann an dieser Bibelstelle ist, Jesus selbst empfängt Heiligen Geist. Hatte er vorher nicht. Und was ich auch beobachten kann, dass erst nachdem er Gottes Geist empfangen hat, startet sein Dienst, seine Mission. Tut er das, was wir dann in den Evangelien nachlesen, was er tut? Und ich möchte euch jetzt noch einen Vers zeigen, der ist atemberaubend und hat mir Gänsehaut gemacht, als ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe. Zu welchem Zweck bekommt denn jetzt Jesus Heiligen Geist? Lässt sich beobachten, Matthäus 12, 28. Kurz zum Kontext von diesem Vers. Jesus heilt einen Mann, der ist blind und der ist stumm. Und die Pharisäer, die das mitkriegen, die denken in ihrem Herzen Folgendes. Dieser treibt Dämonen nicht anders aus als durch den obersten der Dämonen, Beelzebub. Und Jesus, sie beschuldigen also Jesus, dass er im Bunde mit Satan ist und durch diese Kraft dann die Dämonen austreibt. Jesus nimmt das in seinem Geist wahr und antwortet darauf und sagt, nee, das ist nicht der Fall. Und dann kommt dieser Vers 12, 28. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes mitten unter euch, zu euch gekommen. Und was hier wichtig ist wahrzunehmen und was mich, als ich das zum ersten Mal realisiert habe, was da steht, wie ein Hammer getroffen hat, war diese Wahrnehmung, was da steht. Wie treibt Jesus denn jetzt diesen Dämon aus? Was sagt er? Wie tut er es? Er sagt, durch Gottes Geist. Wenn ich aber die Dämonen austreibe, durch den Geist Gottes. Die Fähigkeit, das also zu tun, was er tat, kommt durch Gottes Geist in ihm. Nicht durch seine Göttlichkeit. Nicht, dass er Gottes Sohn ist. Nicht, dass er von einer Jungfrau gezeugt worden ist und schuldfrei ist. Gar nicht, sondern es kommt durch Gottes Geist, der in ihm ist. Wow, ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Und diese Wahrheit, ihr wisst, wenn man eine Sache liest und es ist so wie, dann ist das ein bisschen wobbly, aber, also wackelig. Wenn man aber zwei Standpunkte hat, dann steht man stabil. Und das steht nochmal in Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Auch hier, ich kann das wahrnehmen, war gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft. Und diese Kraft, dieser Geist Gottes in ihm hat ihn befähigt, das zu tun, was er getan hat. Gutes getan, gesund gemacht und aus der Gewalt des Satans befreit. Und diese Kraft, diese Fähigkeit, die hat ihn befähigt, das zu tun, was Jesus tun soll. Denn sein Hauptauftrag ist in Johannes 3, 8 steht das. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke Satans zerstöre. Und wie tut er das? Durch den Heiligen Geist in ihm, durch die Kraft, die durch ihn kommt. Und deswegen, weil Jesus das erlebt hat, weil er erlebt hat, wie wichtig es ist, Gottes Geist in sich zu haben, um zu tun, wozu man berufen ist, sagt er seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit dem Geist Gottes. Und bei dem Ganzen hat mich eine Sache noch überrascht, das möchte ich euch kurz zeigen. Apostelgeschichte 1, 1, Vers 3, also ganz am Anfang, die ersten Sätze Apostelgeschichte. Da steht, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hat. Und was mich hier einfach überrascht hat, selbst nach der Auferstehung, ist es Gottes Geist, der ja Jesus das gibt, was er seinen Aposteln sagen soll. Das zieht er sich nicht aus sich selber raus, sondern auch das bekommt Jesus vom Heiligen Geist, nachdem er auferstanden war. Jesus hat erlebt, wie wichtig diese Kraft Gottes in ihm ist und deswegen sagt er den Jüngern, bleibt. Ja, und letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert, haben wir genau das gefeiert, wo Gottes Geist jetzt zu uns kommt. Und ich habe wahrgenommen, das habt ihr letzte Woche, ist das genau gelehrt worden. Ne? Dem Augenblick, wo ihr Jesus in euer Leben aufgenommen habt, ist Gottes Geist in euch gekommen. Er ist in euch gegenwärtig. Also wenn er in irgendeiner Form gesagt hat, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben oder Jesus, ich will dir nachfolgen oder wie ich das gemacht habe als 17-Jähriger, ich habe gesagt, okay, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich in meinem Leben haben. Und Gott hat mich beim Wort genommen. Und wenn du das gesagt hast, in irgendeiner Art und Weise, hast du Gottes Geist in dir? Denn wenn du das sagst, passieren ganz viele Sachen und das wisst ihr. Du wirst Gottes Kind. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, du wirst Gottes Kind. Sofort. Du wirst Erbe aller Dinge, die Gottes sind. Deine Schuld ist vergeben. Du stehst vor Gott schuldlos. Dein Geist wird in dir neu geboren. Du bekommst einen neuen, lebendigen Geist in dir. Und Gottes Geist kommt in dich hinein. Und dann eben auch das, durch Gottes Geist in dir kommen auch seine Gaben in dich hinein. Und das heißt, wenn Gottes Geist in mir ist, ich kann mich bewegen und Gottes Geist wird immer da sein. Ja? Egal wo ich bin, stehe, webe, tue, Gottes Geist ist in mir, ist gegenwärtig, ist präsent. Und durch Gottes Geist kommen eben auch die Gaben des Geistes in mein Leben hinein. Sein Powerpack, das Powerpack Gottes durch den Gottesgeist in mir. Ja, und wie wird das wirksam? Also wie wird das, was ich jetzt durch Gottes Geist habe, wie wird das wirksam? Wie zeigt sich das denn? Über dieses Aufstattungspaket, über dieses Powerpack Gottes in mir durch Gottes Geist, darüber schreibt Paulus im Korintherbrief. Und er schreibt darüber über 3 Kapitel lang. 1. Korinther 12, 13 und 14. Und allein an der Tatsache, dass er 3 Kapitel benutzt, um dieses eine Thema zu beleuchten, kann man wahrnehmen, wie wichtig das jetzt dem Paulus ist. Und er fängt an, und ich möchte euch da mit hineinnehmen, ganz kurz. Er fängt damit an, über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüdern und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Und hier kann ich wahrnehmen, nicht in Unwissenheit lassen heißt, wir sollen hier was wissen, wir sollen hier was verstehen, wir sollen hier was begreifen. Denn wenn du wissend bist, kannst du das Wissen anwenden. Wenn du Dinge nicht weißt, kannst du sie nicht nutzen, obwohl sie da sind. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr über die Gaben des Geistes, über diese Powerpack Gottes in euch Bescheid wisst. Und das Erste, was er dann darüber lehrt, 1. Korinther 12, Vers 4, er schreibt da, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und das ist so die zentrale, wichtigste Aussage über die Gaben des Geistes überhaupt. Die Quelle der Gaben ist Gott selber, Gottes Geist selber. Egal wie unterschiedlich oder abgefahren und seltsam diese Gaben des Geistes auf dich wirken mögen, du kannst zumindest wissen, die Quelle ist Gottes Geist, keine andere. Und jede einzelne Gabe kommt vom Geist Gottes. Ja, und dann fängt Paulus an, das aufzulisten. Und ich habe das hier mal kurz zusammengefasst. Diese Liste. Er schreibt dann 1. Korinther 12 über diese Geistesgaben. Hier hat man 9. Wenn man so das ganze Evangelium durchkommt, kommt man so auf 22. Ich lese einfach mal vor. Also was schreibt Paulus hier? Er schreibt Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, Gabe gesund zu machen, Kraft, Wunder zu tun, prophetisches Reden, Gabe, Geister zu unterscheiden, mancherlei Zungenrede oder Sprachengebet und die Gabe, das auszulegen. Das waren jetzt diese 9. Und jetzt beim Lesen hätte ich gern in eure Herzen schauen wollen, eure Gedanken mal kurz scannen. Was löst das bei euch aus, diese Worte? Aber was ich auf jeden Fall wahrnehmen kann, oder die Frage, die ich mir gestellt habe, wozu? Also diese Gaben gibt Gottes Geist, wozu gibt er die? Was ist denn der Sinn? Und Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 12, 4 bis 7, und ich möchte den Vers 7 zeigen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Heißt, diese Gaben des Geistes, die Gottes Geist uns gibt, jeden einzelnen von euch gibt, sind dafür da, dass sie einen Nutzen bringen. Sie sind Dienstgaben. Mit diesen Gaben diene ich meinem Nächsten, diene ich in der Gemeinde. Und was du auch wahrnehmen kannst, du kriegst diese Gaben, aber wer ist der Handelnde? Wer nutzt die? Wer setzt die ein? Das bist du. Es ist dir anvertraut. Und wenn es darum geht, wenn etwas anvertraut ist, dann hat das mit dem hier zu tun. Also meine Goldbarren, die ich so zu Hause habe, ne, so was, 2, was Millionen in der Hand. Wertvolles, kostbare Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon wisst, um was es geht. 3 Goldbarren, eine Idee? Ist keine rhetorische Frage. Es gibt dieses Jahr da hinten. Genau. Ja, genau, das ist es. Es ist dieses Gleichnis der anvertrauten Pfunde. Da ist ein reicher Herr, wie sagt das, der geht ins Ausland und gibt seinen Dienern sein Vermögen. Der eine kriegt 5, der andere kriegt 3, so wie hier, und der dritte kriegt 1. Und die haben einen Auftrag, die sollen damit was tun. Und als dann der Herr wieder zurückkommt nach langer Zeit, dann fordert er Rechenschaft von seinen Dienern. Kennt die Story. Der eine, der 5 hatte, kommt zu seinem Herrn und sagt, guck, 5 hast du mir gegeben, 10 habe ich daraus gemacht, ja, 5 dazu. Und der Herr ist begeistert und lobt ihn. Der zweite kommt, hey, ich habe 3 gehabt und ich habe daraus 6 gemacht, nochmal 3 dazu. Und der Herr ist begeistert und lobt ihn. Der 1 bekommen hat, kommt zurück und sagt, guck, ich habe 1 gekriegt, ich habe 2 draus gemacht und der Herr lobt ihn. Nein, was hat der gemacht? Der hat das vergraben, der Dude. Er hat das vergraben. Uns ist klar, er hätte das nutzen sollen. Er hat was Wertvolles anvertraut gekriegt, er hat es nicht genutzt. Wieso, weshalb, warum? Anderes Thema, lasse ich weg. Nur die Tatsache, dass er das, was er gekriegt hat, nicht eingesetzt hat. Und so ist es mit den Gaben des Geistes. Wir kriegen diese Gaben des Geistes. 1, 3, 5. Aber es liegt an uns, die einzusetzen und zu verwenden. Bei den Gaben des Geistes, als ich damit unterwegs war, vor vielen Jahren, das für mich selber entdeckt habe, war eine Wahrheit sehr, sehr offensichtlich und die war für mich gesetzt. Und das ist dies hier. Dies alles aber wirkt derselbe und derselbe eine Geist, der einem jeden nach seinem zuteilt, wie er will. Und was ich hier wahrnehmen kann, ist, dass es ist Gottes Geist, der dir die Gaben gibt. Also wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hast du Gottes Geist und dadurch hast du seine Gaben, mindestens eine. Weil Gottes Geist weist zu, jedem, unabhängig davon, was du denkst oder fühlst oder so. Sie sind da, sie sind gegenwärtig. Der Heilige Geist ist die Quelle der Gaben und er gibt dir. Und für mich war es klar, okay, ich kriege eine Gabe des Geistes, ich habe sie, ich nutze sie, ich setze sie ein, Punkt. Das war das, was ich für lange, lange Zeit verstanden und gelebt habe, bis 2015. Da war ich wieder mal weg, ein paar Tage in Dublin. Und dort habe ich Folgendes entdeckt. In 1. Korinther 14,1 steht Folgendes. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Wow, das war etwas komplett Neues. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Es ist nicht nur so, Gottes Geist gibt Gaben, wie er will. Das ist die eine Seite. Aber ich darf mich bemühen. Oder im Englischen steht, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Im Englischen steht, desire für dieses Wort bemühen. Und desire, das ist so ein tiefer Sehnsuchtswunsch. Das, was dich motiviert, etwas zu tun, nach vorne zu gehen. Das heißt, ich darf mich nach einer Gabe des Geistes ausstrecken. Und wenn du das tust, wenn du dich ausstreckst mit Sehnsucht, dann passiert vielleicht auf einmal sowas. Ha, du entdeckst was. Etwas, was du vorher noch nie gesehen hast. Und dachst du, okay. Ich kann so eine Gabe einsetzen. Ich kann entdecken, wie sie funktioniert. Und dann ändert sich schon mal deine Perspektive. Ne? Ich sehe es viel mehr im Raum so, kann mich umgucken und denke, oh, da gibt es ja noch mal was. Aha, was macht man denn damit? Oh, da entstehen ja Stufen. Guck an, da kann ich auf einmal entdecke ich wieder was Neues. Weil ich unterwegs bin, weil dieser Wunsch, diese Desire mich treibt, zu gucken, wahrzunehmen. Und wenn das passiert, wenn du so unterwegs bist, dann entdeckst du immer neue Sachen. Und du merkst, okay, jetzt wird's herausfordernd, ne? Das ist ja ganz hoch. Ja, genau. Steht stabil, funktioniert, alles gut. Und ich kriege eine ganz andere Perspektive. Warum tue ich das? Weil ich mich ausstrecke nach den Gaben des Geistes, weil ich einen Wunsch habe. Und ich kann sagen, welche Gaben des Geistes möchte ich? Bei mir war das damals so. Und wenn man den Vers weiter liest, nämlich 1. Korinther 14,1, wenn ihr lest, da steht, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes und dann kommt am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Wow, hat mich das weggehauen. Das wusste ich nicht. Und so habe ich damals angefangen und gedacht, okay, wenn Paulus sagt, danach soll ich streben, strebe danach. Und nach dem Gottesdienst biete ich genau das an. Prophetisches Reden, Wort von Gott für euch, auferbauend, ermutigend, stärkend. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wie fange ich an? Wie fange ich an? Und da kommt das hier mit ins Spiel. Wie fange ich an? Jemand eine Idee, was das hier ist? Beziehungsweise, man kann es, glaube ich, so besser sehen. Ein Puzzle? Bausatz, ja, Bausatz. Also ein Modellbausatz. Und einem, wie ihr seht, Flugzeug. Ne? Frage ist, wie komme ich jetzt von hier nach da? Was muss ich tun? Was meint ihr?
Bauen.
Bauplan, Anleitung lesen, bauen. Okay, aber was muss ich jetzt zuerst machen? Auspacken. Jawohl, dann packen wir doch mal aus, ne? So, jetzt war Bauplan war Thema, ne? Bauplan, hat jemand gesagt. Guck ich mal Bauplan. Okay, da steht nur Kleingedrucktes, ist kein Bauplan. Bauplan, das hier ist der Bauplan. Oh, sorry, das ist der Bauplan. Genau, was mache ich jetzt mit so einem Bauplan?
Lesen.
Okay, man sieht, es hat eher Bilder drauf, wie was zu lesen. Okay, jetzt habe ich das gelesen. Gut, was mache ich jetzt? Anfang. Wie fange ich an? Auspacken, ne? Also, packen wir das mal aus. Genau, danke, es wird für mich weitergeklickt, das ist sehr gut. So, jetzt habe ich diese Sachen, ich habe den Bauplan. Ich habe die Sachen, ich habe den Bauplan. Was tue ich jetzt? Das erste Teil suchen. Oh, das ist perfekt. Das erste Teil suchen. Geht wieder zurück, ne? Guck mal, erstes Teil. Das ist. Also soll er werden, das ist das erste Teil. Das ist das erste Teil, genau. Also, dann nehme ich also jetzt das erste Teil, versuche das hier zu finden. Das ist ziemlich klein, das Teil, muss ich zugeben. Ah, hier, genau, da ist es. Na, dann fängst du an, du nimmst das, was du hast, versuchst, du merkst, oh, die Schere passt nicht zu dem, was ich tun soll. Was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Starter-Kit gekauft für so Modelle. Ne? In dem Starter-Kit hat es nämlich eine richtig schöne Kneife drin. Und mit der kann ich nämlich jetzt wirklich diese Sachen rausnehmen. Klack. Klack. So, das ist das erste Teil. Ja, und dann lese ich die Anleitung und dann sieht man da, oh, da ist so ein Klebstoffsymbol. Ich brauche Klebstoff. Ist im Starter-Kit drin. Wusste ich gar nicht, dass ich das brauche, aber war da. Klebstoff. So. Jetzt habe ich das alles. Und jetzt baue ich das zusammen, entsprechend der Anleitung. Und genauso ist es auch mit den Gaben des Geistes. Du fängst an zu lesen, allererste. Was entdecke ich in Gottes Wort über die Gaben des Geistes? Wie sieht es aus? Wie funktionieren die? Wie sind die Reihenfolgen? Und das Spannende war, als ich dieses Modell gebaut habe, das allererste, mit dem das Ganze angefangen hat, war das hier, das ist das Cockpit. Cockpit, spannenderweise, ist das Teil, was du brauchst, damit ein Flugzeug überhaupt fliegen kann. Du kannst alles haben, Flügel, Motor, Rotor, Landeeinheit, alles. Wenn du kein Cockpit hast, nichts geht. Dieser Flieger fliegt niemals. Und es fängt mit dem Cockpit an. Der Ort, an dem ich es haben muss, um den Flieger steuern zu können. Übertragen auf uns, was ist das Cockpit? Das Cockpit ist mein Herz. Mein Herz, da wo die Quelle aller Wahrheiten ist, das bestimmt, was ich tue, was ich lasse, was bestimmt, wie ich etwas bewerte, etwas beurteile, was ich tue oder nicht tue, ist mein Herz. Und was ich jetzt am Anfang das Erste tue, ich fülle mein Herz mit den Wahrheiten über die Gaben des Geistes. Ich lege in meinem Herz ein Fundament. Denn wenn ich dieses Fundament der Wahrheiten Gottes in meinem Herzen habe, hat Gottes Geist die Chance, etwas darauf zu bauen. Aber das ist wie euer Teil. Ihr nehmt die Wahrheiten aus Gottes Wort und dann baut ihr das zusammen. Und dann wird am Ende so ein Flieger raus. Und ihr habt was, mit dem ihr wirklich starten könnt, in das hinein, was Gottes Geist dann auch für euch haben will. Und dann fängst du an, das einzusetzen, das zu tun. Und dann kann sowas passieren. Na, ihr seht, ich habe versucht, diesen ersten Schwimmer anzumalen in Blau. Wenn man sich das anschaut, ist das nicht wirklich cool. Das sieht schlimm aus. Und jeder von euch, der so Modelle baut, denkt, oh Mann, der hat keine Ahnung von nichts, der Typ. Richtig. Weil wenn man was zum ersten Mal tut, ja. Aber das gehört dazu. Du fängst an und du machst dann halt Dinge falsch. Du machst Fehler, du entdeckst, okay, meine Acrylfarbe war nicht die richtige. Was tust du dann? Natürlich, du hörst auf. Klar, geht ja schief, also hört man auf, tut man nicht. Du guckst, ne? Was hätte ich denn gebraucht? Amazon hat mir die richtige Farbe gekauft, blau. Jetzt gucke ich, ob mein Pinsel zu Hause funktioniert, aber vielleicht brauche ich da noch einen speziellen Pinsel, damit das schön glatt, smooth, ohne Streifen wird. Aber ich fange an, mit den Gaben des Geistes unterwegs zu sein. Ich teste, ich probiere, ich mache Fehler, stehe wieder auf und gehe weiter und lerne. Und in all dem, wenn du das tust und da unterwegs bist, dann passiert dann auf einmal das hier. Dann kommt auf einmal Gott und sagt, hey, ich habe noch einen größeren Flieger für dich. Aber das passiert im Tun, weil dann merkt auch Gottes Geist, du bist bereit für Neues zu lernen, Neues wahrzunehmen, ins Neue zu gehen. Ja, und dazu möchte ich euch einladen, motivieren, neugierig zu sein. 1. Korinther 12, 13, 14 lesen, studieren, wahrnehmen, was da drin steht, was Paulus über die Gaben des Geistes spricht und dann sie ins Leben holen. Amen.